ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Wir haben heute zwei Themen am Start. Wir werden uns unterhalten zum einen über Kultur, über Musik, über Musiker, die nicht in der Hitparade sind, die nicht im Mainstream vertreten sind, sondern ihre eigene Musik machen, zu unserer Kultur beitragen. Welche Möglichkeiten haben die? Wie sieht's bei denen aus? Auch welche Verdienstmöglichkeiten? Das ist alles eine sehr durchwachsene Sache. Da werden wir uns also zweiten Teil der Sendung drüber unterhalten. Jetzt werden wir uns aber erstmal unterhalten über den Hessischen Vätertag, eine Veranstaltung der Hessenstiftung Familia Zukunft. Das ist keine Spaßveranstaltung, also wie sich das zuerst anhört, geht es auch um ein bisschen ernstere Themen, und zwar ganz konkret, wie sieht es denn in Familien aus, die sich in einer Trennungssituation befinden? Wie sieht es denn aus bei Kindern, die gerade unter so einer Trennungssituation leiden? Da haben die Erwachsenen ja schon die Verantwortung, da auch ein Umfeld zu schaffen, dass sich Kinder auch entwickeln können und Möglichkeiten haben. Wir haben uns da ein bisschen schlau gemacht. Unser Kollege Nils hat sich da unterhalten und kann was berichten.
Ich begrüße Dr. Achim Jaub hier bei uns im Studio bei Radix, dem ABS-Magazin. Achim Jaub ist Vorstandsmitglied beim Väteraufbruch für Kinder e.V. in Frankfurt. Hallo Achim, schön, dass du da bist.
Hallo Nils.
Anlass deines Besuchs heute bei uns im Studio ist der Hessische Vätertag 2016. Vielleicht kannst du uns dazu mal etwas sagen, was der Hessische Vätertag ist, was Ideen und Ziele sind?
Genau, also der Hessische Vätertag wurde von der Hessenstiftung Familia Zukunft ins Leben gerufen. Diese Hessenstiftung hat generell das Ziel, die Politik und die Gesellschaft zu beraten, um die Lebenssituation der Familien in Hessen zu verbessern. Also die unterstützt da neue Ansätze, um Hindernisse auf dem Weg zu einer familiengerechten Gesellschaft zu überwinden. Und zum anderen wollen die auch die Lust auf Familie verbessern. Also dass die Gesellschaft Lust auf Familie hat, Zusammenhalt und so weiter. Das ist so Ziel und Zweck der Hessenstiftung. Mhm. Und ein Baustein davon ist dieser Hessische Vätertag, der vor 4 Jahren ins Leben gerufen wurde, wo dann ganz speziell darauf abgehoben wird, dass das Vatersein eine ganz besondere Bedeutung in der Familie hat, in der Gesellschaft hat und natürlich auch für die Kinder.
Ja, also auch in der kindlichen Entwicklung, für die Erziehung selbst.
Genau.
Also auch eine größere Bedeutung als früher immer nur angenommen. Vater als Ernährer der Familie, sondern Väter wollen und sollen sich auch einbringen. Das ist auch damit gemeint, in die Erziehung der Kinder und auch für die Kinder mit da sein.
Genau, das ist so Ziel und Zweck, die Väter mehr zu sensibilisieren, dass sie eine wichtige Rolle im Leben der Kinder einnehmen und logischerweise dann als Feedback dann auch die Kinder, die sich dann die viel mehr Vater haben als noch in früheren Jahren.
Mhm. Gut, man muss sagen, dieser Vätertag, der Hessische Vätertag, der findet jetzt zum 4. Mal statt, 2016. Und da sind mehrere dezentrale Veranstaltungen oder ist zur dezentralen Veranstaltung aufgerufen. Und das ist auch ein Grund, warum du jetzt hier sitzt. Organisationen wie zum Beispiel der Väteraufbruch für Kinder e.V. sind aufgerufen, um eben in den unterschiedlichsten sozialen Zusammenhängen Aktionen durchzuführen, die eben auf das von dir beschriebene Ziel des Vätertages hinweisen sollen. Vielleicht kannst du jetzt an dieser Stelle mal den Väteraufbruch vorstellen, wer ihr seid und was eure Ziele sind, wofür ihr eintretet, wofür ihr steht. Und dann sprechen wir natürlich auch später noch über die Veranstaltung, die ihr für den 19. vorbereitet. Also vielleicht erstmal Väteraufbruch Frankfurt. Gibt es den nur in Frankfurt? Was ist das?
Genau, also Väteraufbruch für Kinder. Wir haben auch noch einen Untertitel, der da lautet, den Kindern beide Eltern. Soll heißen, dass wir da generell dafür da sind, dass den Kindern beide Eltern nach Trennung und Scheidung erhalten bleiben. So gegründet wurden wir vor 25 Jahren und damals war die familienrechtliche Situation noch eher so, dass die Väter bei den Auseinandersetzungen nach Trennung und Scheidung eher das Nachsehen hatten und deswegen eher die Väter dafür kämpfen mussten, um ihre Kinder zu sehen, als noch in der heutigen Zeit. Aber der Name ist halt beibehalten und verstärkt kommen auch in den letzten Jahren immer wieder auch mal Frauen zu uns oder Mütter zu uns, die ein ähnliches Problem haben und da Unterstützung benötigen, um einen adäquaten, auf Augenhöhe gerichteten Nachtrennungsbereich für die Kinder zu schaffen.
Das ist also eine eurer Aufgaben oder ein, also das für die Historie. Ihr habt aber verschiedene Ebenen, auf denen ihr arbeitet. Vielleicht kann man dazu auch was sagen. Also ihr mischt euch ein politisch, ihr werdet auch gerufen als Ansprechpartner, wenn es um Meinungen zu dem Thema geht. Vielleicht kannst du aus dem Kontext uns mal erzählen, was auch so die Arbeit des Väteraufbruchs im Allgemeinen noch ausmacht.
Genau, also wir haben den einen Teil, will ich nochmal genauer erläutern. Das ist so der klassische Bereich, dass wir Leute, die in der Situation sind, zu unterstützen. Dazu bieten wir verschiedene Beratungsangebote an. Das ist zum einen eine psychosoziale Beratung, eine Rechtsberatung, ein Coaching-Programm und auch eine klassische mehr oder weniger Selbsthilfegruppe oder wir nennen das offenen Vätertreff. Also diese vier Bausteine ermöglichen uns dann den Leuten in den konkreten Situationen erst einmal zu helfen. Das ist Baustein 1. Und das Zweite, was du angesprochen hattest, ist dann wirklich die politische Arbeit, dass wir versuchen, wie mit solchen Aktionen bei dem Vätertag, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erlangen, die Bevölkerung zu erreichen, auf das Thema zu sensibilisieren. Oder auch der Bundesverein, der in Berlin sitzt, der hat halt enge Connections zum Familienministerium. Und dort werden wir auch hin und wieder mal gefragt, was wir denn zu verschiedenen Gesetzesentwürfen halten.
Aber es geht jetzt nicht darum, dass ihr reine Väterlobbyarbeit machen wollt, sondern euch geht es natürlich also um Familie bzw. auch um Kinder. Das ist so, dass der Rahmen für Kinder auch stimmt und dazu gehören halt eben auch beide Eltern.
Genau, und man hat festgestellt, dass es für die Kinder am besten ist, wenn die Eltern sich nach einer Trennung auf Augenhöhe begegnen, dass da die Streitigkeiten geschlichtet sind, dass die Kinder unbeschwert von dem einen zum anderen wechseln können und das ist so unser Ziel. Ja. Dadurch dieses hohe Konfliktpotenzial oder das unterschiedliche Konfliktpotenzial auf verschiedenen Ebenen, das irgendwo zu reduzieren, damit die Kinder gesund, adäquat aufwachsen und nicht hin und her gerissen werden.
Ihr macht aber auch andere Angebote für eure Mitglieder oder auch Bekannte oder Freunde, müssen jetzt nicht unbedingt Mitglieder sein, die haben so einen erlebnispädagogischen Aspekt. Also ihr organisiert Fahrten, Kanutouren, Ausflüge. Ihr seid jetzt kein Reiseunternehmen, aber ihr versucht Möglichkeiten zu bieten, um gemeinsame Zeit, dass Kinder gemeinsame Zeit mit ihren Eltern verbringen können, wenn sie auch gerade jetzt getrennt leben.
Das ist noch ein dritter Baustein an Aktivitäten, das wir anbieten. Das sind gemeinsame Freizeiterlebnisse. Denn es ist ja oftmals so, dass man als Trennungselternteil die Wochenenden vielleicht eher alleine verbringt, weil die anderen Freunde, Bekannten und die anderen Kinder im Familienverbund unterwegs sind. Und deswegen ist so eine gemeinsame Aktion, wo dann ein Elternteil Familien mit den Kindern etwas Gemeinsames erleben, sehr wichtig. Und da bieten wir Kanufreizeiten an. Und auch Zeltfreizeiten.
Ja. Ich möchte aber jetzt nochmal kurz auf diesen, weil du bist jetzt hier beim ABS-Magazin, auf diesen politischen Aspekt eurer Arbeit auch nochmal eingehen. Also ihr bezieht auch Positionen zu schwierigeren oder heikleren Themen. Also ein Thema, was in der Vergangenheit, also jetzt akut war, zu dem ihr Position bezogen habt, war der Zuzug von Familien, von unbegleiteten Minderjährigen, die hier nach Deutschland kommen, um Asyl zu beantragen. Und da hat also die Bundesregierung gesagt, Zuzug für 2 Jahre von Familienangehörigen soll gestoppt werden, das soll geblockt werden, obwohl das eigentlich nach den Menschenrechtskonventionen eine internationale Vereinbarung ist, also dass Familien zusammengeführt werden sollen. Wie war denn da eure Position? Vielleicht kannst du die nochmal kurz darstellen.
Also für Flüchtlinge gelten natürlich die gleichen Rahmenbedingungen wie für Mitbürger, die hier in Deutschland wohnen und leben. Und wie ich eingangs ja schon erläutert hatte, erachten wir die Familie als kleine zentrale Einheit schon sehr wichtig. Man gewinnt daraus seine Identität. Man will als Kind wissen, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, wer sind meine Geschwister und so weiter. Und wenn dieses Konstrukt auseinandergerissen wird, zwanghaft, von wegen du darfst den einen nicht sehen oder der darf nicht nachziehen, dann hat das schon Auswirkungen auf die Seele eines Kindes. Mhm. Und deswegen beziehen wir da relativ klar Position, dass wir schon dafür sind, dass Kindern mit den Familien zusammenleben dürfen.
Das ist also eine ganz, ganz wichtige Forderung. Kommen wir jetzt nochmal auf den Hessischen Vätertag zurück und auf eure Aktion. Vielleicht für diejenigen, die sich zum Hessischen Vätertag informieren möchten, das kann man ganz einfach nochmal über das Internet unter www.hessischer-vätertag und Väter mit AE, vätertag.de. Dort findet man den Aufruf vom Hessischen Vätertag und auch Orte oder beziehungsweise Kontakte zu den Orten, in denen man vielleicht selber lebt, ob das jetzt Gießen, Marburg, Fulda, Offenbach oder wo auch immer ist, wo es Aktionen gibt, die geplant sind. Aktionen sind auch nicht jetzt nur von Vätern geplant, sondern es sind auch Aktionen in Schulen geplant, in alten Einrichtungen, in denen alte Menschen wohnen. Also es ist widespread über die ganze Gesellschaft sozusagen, soll ein Netz gelegt werden, die sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Wenn man jetzt zum Kontakt zum Väteraufbruch für Kinder aufnehmen möchte, wie kann man das machen?
Ganz einfach, wir haben ein Väterbüro, was an 3 Vormittagen die Woche besetzt ist. Dort kann man telefonisch Kontakt aufnehmen und sein Anliegen schildern, in Form, man möchte eine Beratung haben, man möchte weitere Informationen haben, politischer Art oder alles, was zum Thema Vaterschaft oder Trennung und Scheidung zusammenhängt, kann man da über das Väterbüro erfragen. Mhm. Natürlich weitere Informationen auch unter väteraufbruch.de. Und genau, das ist ja vorhin noch erwähnt, sollten wir nochmal hier den Hessischen Vätertag nochmal genau erwähnen. Also unsere Aktion, die findet am 19.
Genau, ja,
zwischen 11 und 15 Uhr statt. Und zwar am Flugplatz Bonames im Frankfurter Norden, bekannt als Naherholungsgebiet für Familien. Und da bauen wir einen Stand auf, informieren die Passanten und bieten auch gleichzeitig Bastel- und Malaktionen für die Kinder an.
Ja, und da gibt es auch immer irgendwie so einen Renner, der bei den jungen Menschen, den Kindern, genau, sehr angenommen wird. Das war mit Ytongsteinen.
Genau, also was richtig gut ankommt, das ist also Sägen und Bearbeiten von Ytongsteinen. Da haben wir dann Pfeilen, Sägen, unterschiedlichen Größen und Schärfegraden. Und dann sind die Kinder mit Begeisterung dabei und formen irgendwelche Autos, Dreiecke, Häuser und.
Also kann er ihre Kreativität mit einem völlig neuen Werkstoff freien Lauf lassen.
Genau, so ist das.
Ja, man sollte vielleicht noch sagen, Väteraufbruch, alle, die da arbeiten, arbeiten ehrenamtlich, selbst diejenigen, die das Büro betreuen. Und wenn man sich mit dem Väteraufbruch in Verbindung setzen möchte, dann, ich habe immer so ein kurzes und schlechtes Gedächtnis. Welche Seite muss man dann nochmal aufrufen?
www.väteraufbruch.de, dann ist man auf der Bundesseite, kommt man damit ein paar Klicks dann auch auf die Frankfurter Seite.
Ja, und da kann man dann auch Modalitäten feststellen, wie man Mitglied werden kann.
Genau, ja.
Ja, vielen Dank, Achim Jaub vom Väteraufbruch für Kinder e.V. aus Frankfurt. Er ist Vorstandsmitglied und war heute da, um uns über den Hessischen Vätertag zu informieren. Vielen Dank.
Auch vielen Dank.
Ja, wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema. Es geht ein bisschen um Musik, Musik machen, die Möglichkeiten von Musikern und Künstlern. Wir unterhalten uns mit der Conny, hier eine Musikerin aus Frankfurt, die auch wieder eine neue CD macht. Und wir fragen sie ein bisschen, wie das funktioniert mit dem Musik machen, aber auch mit dem Geld verdienen, die ganze Situation mit GEMA, Konzertveranstaltern, Verlagen und so. Wir gucken uns das ein bisschen näher an, hören aber jetzt erstmal ein bisschen Musik von ihr.
Whatever you choose to, whatever you believe, whatever you create, take care that you don't hate. Whatever you choose to, whatever you believe, whatever you create, take care that nobody comes to grief. Belief in Buddha, Jesus, Allah, God, it's revolution, or just a big old dream. Maybe you can create a better world, but you will not make everybody happy. Ba 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 ba. whatever you create, take care that you don't hate. Whatever you choose to, whatever you believe, you can try to do your best, but you can't make everybody happy. Believe in Buddha, Jesus, Allah, God, it's revolution, or just believe in fate. Maybe you can create a better world, but you will not if you just hate. So don't forget, whatever you choose to do, whatever you believe, whatever you create, take care that you don't hate. Ba 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 ba. Jesus, Allah, God, it's revolution, or just believe in fate. Maybe you can create a better world, but you will not if you just hate, so don't forget.
Wir sind jetzt hier bei der Conny. Du machst Musik, du machst selber Musik. Ja, ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Klar gibt es viele Musikanten, aber du machst auch selber Musik, du komponierst Lieder und bist da zurzeit auch dabei, eine neue CD zu machen. Erzähl überhaupt erstmal, was ist los, was machst du?
Also, ich bin die Conny, Mali, und ich mache meine Musik und die mache ich selber. Die nehme ich hier auf in meinem kleinen Studio. Das habe ich mir zu Hause aufgebaut und da nehme ich Musik auf, die mir Spaß macht. War in den letzten Jahren eher mit Lava 303, eher elektronisch lastige Musik, so von Goa bis Elektropop, Krautrock, keine Ahnung, was man dazu sagen kann. Jetzt habe ich immer mehr Lieder mit Texten auch gemacht und die wollte ich jetzt mal mit einem neuen Projekt veröffentlichen, das heißt jetzt Mali macht Musik. Oder einfach direkt übersetzt Mali makes music, weil es gibt auch einige Lieder auf Englisch, weil ich auch will, dass Leute mich verstehen außerhalb von Deutschland oder Leute, die in Deutschland leben und jetzt nicht unbedingt Deutsch sprechen. Und und die habe ich jetzt die letzten zwei Jahre oder das letzte Jahr über aufgenommen und habe sie jetzt den Winter über gemischt bis im Frühling und habe sie in drei EPs auf Bandcamp gestellt. Da sind sie jetzt und jetzt will ich gerne eine CD mit einem schönen Booklet dazu machen und die Lieder nochmal mastern. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen mehr bearbeitet irgendwie für die CD. Genau, damit ich sie dann auch so endlich mich davon trennen kann und sie releasen, also loslassen kann auch. Und die sollen auf eine CD kommen und dafür sammle ich gerade jetzt Geld über eine Crowdfunding-Seite.
Das werden wir uns genau noch, gleich nochmal angucken. Du sagst, du hast lange Zeit, du sagtest, was war das, Goa und Elektro, also eher elektronische Musik gemacht, also mit einem straighten Beat und elektronischen Klangerzeugern, Synthesizern und so Kram. Und jetzt sagst du, mit Texten, das hört sich ja nicht mehr so nach Liedermachern an oder so, oder ist jetzt die Gitarre mehr im Vordergrund oder mit Klavier, also, oder wie machst du das?
Also eigentlich bin ich ja E-Gitarristin, so kam ich ja auch nach Frankfurt. Ich bin ja hier bei einer Rockband eingestiegen und deswegen von Bayern nach Frankfurt gezogen. Das waren die Slacks damals, eine Frankfurter Frauenrockband. Da habe ich nur E-Gitarre gespielt und auch nicht gesungen und gar nichts. Da gab es schon zwei Sängerinnen in der Band. Und als ich bei den Slacks ausgestiegen bin, da kam ich in den 90er Jahren voll auf den Elektronikfilm und habe halt dann angefangen, mich für elektronische Musik zu interessieren und habe mit einem Atari und einem Cubase rumgemacht und habe mir dann irgendwann die MC303 gekauft und mit der da angefangen rumzumachen.
Das ist so eine Rhythmusmaschine sozusagen.
Genau, das ist ein Nachbau von der legendären 303 aus den 70er Jahren im Prinzip oder 80er Jahren. Und das war so All-in-One-Disco-Solution quasi, so, mach dir deine eigene Band. Nee, Quatsch, also, aber ich hatte halt Bock auf mal neue Sachen, nachdem ich da jahrelang mit der Band Rockmusik gemacht hatte. Hab dann quasi Lava 303 angefangen, was so ein selbstemanzipatorisches Projekt war. Anfang sehr Dancefloor- und Goa-lastig und dann über das zweite, dritte Album wurde es immer britischer und immer textlastiger vor allem. Weil ich nebenher zum Geldverdienen auch angefangen habe, in Kindergärten Musik zu spielen und da dann auch angefangen habe zu singen. Ja, also quasi dann die Stimme so als neues Instrument entdeckt habe und dann auch angefangen habe, ab und an eigene Texte zu schreiben. Und genau, und mit den Texten habe ich jetzt mal ein eigenes Musikprojekt gegründet, was dann so... Ich würde nicht sagen, dass es nur Singer-Songwriter ist, weil dafür sind manche Texte auch manchmal einfach nur Wortspielereien und da geht's mehr um die Musik und um die Produktion und um die Gitarrenspuren und um Psychedelic und hier Noise und da irgendwie Sound und einfach um eine Studioproduktion, die ich quasi hier immer dann tagsüber mache, wenn ich dann Zeit dazu habe und meine Kinder in der Schule und im Kindergarten sind. Dann arbeite ich im Studio und mache meine Produktionen und dann will ich natürlich die auch gerne live umsetzen und suche mir dann quasi auch eine Band dazu, die Bock hat, mit mir das zusammen zu spielen. Und da bin ich jetzt gerade so in dem Prozess.
Du sagst jetzt also verschiedene musikalische Richtungen. Wenn ich höre jetzt hier Musikproduktion oder so, das bedeutet auch, du beschäftigst dich auch noch mit Sachen drumherum. Das heißt, eher so die Studioarbeit, also jetzt auch einzelne Spuren, einzelne Tracks aufzunehmen, ein Arrangement zusammenzubauen, dass also der Rhythmus und Melodie und Harmonie, dass sich das da ausgewogen zusammenfügt.
Ja, und dann Chöre aufnehmen und mehrstimmig und so. Mhm. Aber das macht mir total Spaß. Also das hat mir schon vor 25 Jahren, als ich das erste Mal in einem richtig großen Studio war, damals in Köln im Dirks-Studio mit den Slacks, total Spaß gemacht, diese Möglichkeit auf vielen Spuren aufzunehmen, wobei man natürlich auch gucken muss, dass man sich da nicht verzettelt. Aber seitdem fasziniert mich schon auch die Arbeit im Studio und was da so möglich ist und auch so, wenn man vor allem für sich selber die Ruhe hat, ne? Wenn du jetzt nicht in einem Studio bist, wo so der Geld- und Zeitdruck quasi dahinter steht, sondern wenn du so für dich selber Sachen ausprobieren und entdecken kannst. Das ist schon ein großes Steckenpferd von mir auf jeden Fall. Mhm.
Ja. Also das Home Recording, das gibt's ja auch jetzt schon länger. Also dass man zu Hause so im Schlafzimmer irgendwie was aufnimmt. Aber das ist ja heute eigentlich einfacher denn je, oder? Ja. Weil ich sag mal, durch die Computerunterstützung hast du eigentlich die Möglichkeiten, die du noch vor 20 Jahren wirklich nur in großen Studios
hattest. Das stimmt schon. Aber wenn ich jetzt eine Band mit einem Schlagzeug hätte, würde ich schon runter ins Performance-Studio zum Beispiel gehen. Hier im Frankfurter Berg haben wir ein tolles altes Jazzstudio, was der Jörg wieder aufgemacht hat. Also für so, wenn du richtig mit vielen Musikern und Band aufnehmen willst, dann brauchst du einfach ein Studio. Das kannst du nur nicht zu Hause machen. Außer du, klar, bist jetzt irgendwie ein reicher Producer, der sich zu Hause ein Studio ausbauen kann irgendwie. Also aber mit dem, was ich jetzt hier habe, ist es jetzt eher geeignet für meine Art zu arbeiten und meine Musik, wo sich die Musik ja auch dann am Computer entwickelt. Zum Teil auch gerade mit den Gesängen und was mir dann dazu noch alles so einfällt und mit der Instrumentierung.
Das heißt, du hast...
Und nur sagen, ich habe halt den ganzen Prozess mitgemacht von, wie wir früher mit fetten Bandmaschinen aufgenommen haben, die man noch in den Gefrierschrank, quasi in den Kühlschrank gestellt hat oder den Kühlraum und dann da rausgeholt hat, bis hin zu der Sichtbarmachung der Musik, ne, über diese Computertechnik. Also ich weiß noch, 95 waren wir mit dem Slackster mal bei irgendeinem Irren im Studio, der wollte uns dann auch schon mit, glaube ich, Logic oder was das war, aufnehmen, da konnte man die Waves sehen. Und das fand ich total faszinierend, dass man plötzlich gesehen hat, was man aufnimmt. Und so hat sich das ja auch immer weiterentwickelt, auch mit Cubase, wo ich angefangen habe. Das war am Anfang nur mit MIDI, ging das quasi, und anderen und irgendwelchen Samplern angeschlossen. Und irgendwann ist Cubase dann auch auf die Waves umgestiegen. Und dann hatte ich ja parallel schon die Live-Acts gespielt. Und dann fing ich auch an zu Hause mir das einzurichten, damit ich aufnehmen konnte, weil ich dann auch meine Groovebox-Spuren da aufnehmen konnte und die Gitarre und die Vocals, und es ging ja in den 90ern noch gar nicht. Also es hat sich dann alles einfach so entwickelt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man auch aufpassen muss, weil durch die Sichtbarmachung der Musik so am Computer kriegt es plötzlich was sehr Visuelles und es lenkt dann auch wieder von der Musik ab. Und da muss ich persönlich auch immer gucken, dass ich den Computer ausschalte und mir es nur anhöre oder mir die Sachen, die ich da gerade mache, auch auf CD brenne und auf der Anlage im Auto höre, um einen Abstand zu dem Stück zu gewinnen und auch zu der Optik, damit du wieder mehr im Hören bist.
Wie funktioniert denn das genau? Du hast also eine Idee, vielleicht auch eine Akkordfolge und hast eine Melodie und auch einen Text, aber so das Arrangement, wie jetzt das Lied wirklich daherkommt, das entwickelt sich dann wirklich erst während der Studioarbeit?
Nee, also die Lieder, die kommen irgendwie zu mir. Die kommen irgendwie, keine Ahnung woher, aus der Luft oder sonst woher und dann verfolgen die mich so wie Ohrwürmer und lassen mich nicht mehr los. Und wenn ich morgens aufwache, dann habe ich die Melodien schon im Kopf und dann irgendwann beschließe ich, die jetzt mal aufzunehmen. Ja? Oder dann beschließe ich überhaupt erstmal Wörter dafür zu finden und Texte. Meistens ist es erst nur eine Melodie. Und also die entsteht dann auch beim Gitarrespielen, die Melodie oder so, aber sie ist dann irgendwie da und dann fange ich halt an, die auf dem Computer auch erstmal so sessionmäßig aufzunehmen, nur mal singen und eine Gitarrenspur. Und dann fange ich an, da außenrum zu produzieren. Ja, dann gucke ich mir das an und dann nehme ich noch eine zweite Gitarre auf oder noch einen Bass oder dann programmiere ich erstmal die Beats dazu, was dazu passen könnte oder mache Beatbox oder weiß der Kuckuck was. Und das ist auch ein Experimentierfeld, ja, also, aber es entsteht bei mir in so einem Prozess und meistens sehr schlampig, weil ich will es meistens erstmal nur aufnehmen und stimme ich noch nicht mal die Gitarre ordentlich und dann muss ich nachher die Gitarrenspur nochmal ordentlich aufnehmen und nur um jetzt so die Idee oder gerade den Moment festzuhalten. Und so entsteht es dann halt, ja, genau.
Lass uns mal zu dem aktuellen Projekt kommen. Mhm. Wie ich dich verstehe, ist so ein bisschen so, dass nicht gerade Lieder machen, aber trotzdem so die Text-Song-Struktur jetzt ein bisschen mehr im Vordergrund als jetzt vielleicht in der Vergangenheit, oder?
Ja, klar, das sind jetzt alles mehr Songs. Lava 303, es waren Tracks, die halt auch zum Teil Songs mit verwurstet haben oder Texte. Aber das waren reine Track-Produktionen und Mali macht Musik sind jetzt eher Songproduktionen.
Du sagst, es sind jetzt mehr Songproduktionen, das heißt, die kann man dann im Prinzip auch auf der Gitarre am Lagerfeuer spielen.
Ja, genau, so sind sie auch meistens entstanden, auf einer Gitarre und eine Melodie, die dazu entsteht. Und die kann ich unplugged auf der Zeil spielen, mit einer akustischen Gitarre. Ich kann sie mit einer E-Gitarre spielen. Ich kann sie mit einer Band spielen, wenn ich Leute habe, die da Bock haben mitzuspielen. Ich kann sehr halb Playback spielen, indem ich die Produktion vom Computer abfahre und dann nur die Vocals und die Gitarre dazu mache am Ende. Was ich jetzt bei Mali macht Musik nicht so gern machen will, weil mit Lava 303 habe ich jetzt jahrelang quasi so diese, auch mit dem Computer gearbeitet bei den Live-Acts. Und ich will weg davon und mehr in dieses reine Live-Musik spielen, auch für Konzerte und so rein, da habe ich einfach Lust drauf.
Hat das eine besondere Qualität oder wieso würdest du
das? Ja, weil du freier bist, du bist da nicht festgelegt, als wenn du eine Produktion spielst, wo du halt schon zum Teil Sachen vorproduziert hast und genau weißt, es kommt der und der Break und da, dann musst du da und da aufpassen und kannst das einfach gerade nicht das Lied verlängern, obwohl es gerade so cool ist. Ja? Und ganz früher bei Lava 303 ging das schon noch, da hatte ich ja die zwei Grooveboxen und die MPC als Sampler, da war das alles live. Auch die ganze Elektronik mit der Gitarre und den ganzen Effekten. Aber irgendwann wurde mir das dann zu kompliziert, das ständig unterwegs mitzuschleppen. Gerade im Flugzeug war das sehr problematisch, auch mit dem Übergewicht und die Instrumente leiden auch drunter. Und dann, weil das, die Produktion, dann hatte ich ja dann auch auf dem Cubase gemacht und dann kannst du das nicht mehr zurückübertragen auf die ganzen Maschinen. Dann habe ich immer mehr auch zum Live-Spielen Ableton Live oder Cubase benutzt halt. Ne? Und dann bist du auf dem Computer schon auch ein bisschen festgelegt, also gerade beim Cubase. Und jetzt hatte ich einfach Bock, einfach wieder mal richtig live zu spielen mit Band und mit Leuten. Und Mali macht Musik ist jetzt quasi die Produktion dazu. Und die will ich jetzt eigentlich eine CD machen und dann spielen. Und wenn Leute Lust haben, sich die CD zu kaufen, können sie die kaufen oder sich einfach nur die Musik anhören.
Du hast das jetzt hier produziert. Das ist auch ein relativ langwieriger Prozess, oder? Da sitzt man schon einige Zeit dran.
Ja, ja, schon. Also ich habe angefangen, die Stücke, die sind vielleicht so aus den letzten 3-4 Jahren. Und angefangen aufzunehmen habe ich die wahrscheinlich so vor anderthalb Jahren. Dann habe ich die, waren sie eigentlich alle aufgenommen bis letzten Herbst. Dann fing ich sie an zu mischen und weil es 15, 16 Lieder waren, habe ich so ein bisschen in Gruppen aufgeteilt. Die erste EP hieß Political. Das waren dann eher so die deutschen politischen Texte quasi. Sehr vocal-lastig und so. Die zweite Abteilung waren dann Emotional. Das waren dann eher so die gefühlsbezogenen Lieder, wo es um Liebe geht, um Stress im Wohnprojekt, um dass man irgendwie wo raus muss, weil man sonst durchdreht und so weiter und so fort. Und die letzte EP waren dann die ganzen englischsprachigen Lieder, die in verschiedene Richtungen gehen. Und zum Teil sind auch zwei dabei, die gehen schon wieder fast Richtung Lava 303. Genau, da habe ich mir das ein bisschen erteilt und habe dann eigentlich auch im Oktober gemischt. Dann hatten wir irgendwie eine Party, danach habe ich dann weitergemischt, die zweite EP im Dezember. Da habe ich dann aber zwischendurch mal so eine Single veröffentlicht. Also ich habe dann eigentlich den ganzen Winter über gemischt bis Mitte März. Also immer mal mit Unterbrechungen. Zwischendurch waren wir mal in Griechenland und so. Hatten da auch so Kulturaustausch gemacht. Und dann im März waren sie fertig, Oktober bis März gemischt. Auf Bandcamp gestellt und jetzt halt im Mai nochmal die Final Mixes gemacht, die ich jetzt für die CD benutzen will. Also da habe ich hier und da nochmal ein bisschen Vocals aufgebessert oder ein bisschen die Sachen nochmal in den Mix anders eingestellt. Und du kannst dich stundenlang damit beschäftigen. Ich meine, du kannst dir heute den Pop-Mix machen vom Stück und morgen machst du dir eher einen rockigen Mix, wo irgendwie mehr die Gitarre vorne ist. Und übermorgen mache ich mir mehr den Lava 303 Mix, wo irgendwie der Bass und die Kick vorne sind. Und dann musst du dich aber irgendwann entscheiden, wie du den haben willst. Und daran kann man eigentlich ziemlich gut auch schon dran durchdrehen, ja, wenn man da nicht irgendwann mal die Kurve kriegt und entscheidet oder davon löst.
Ja, eigentlich ist das ja das Praktische an so einem Producer, also an so einem Produzenten, der dann sagt, so machen wir das jetzt.
Ja, genau.
Und da den Künstler auch mal ein bisschen an die Leine nimmt und sagt, also jetzt, du verrennst dich gerade, wir wollen hier genau das machen und das machen wir jetzt so.
Genau, und deswegen ist es auch super schwer, wenn man das dann ganz alleine selber fertig macht, ja. Aber ich musste da selber dann durch und auch diese Geduld haben, das fertig zu machen. Ja, das macht einen ja auch wahnsinnig, weil man denkt, oh scheiße, ich würde viel lieber neue Lieder machen irgendwie oder so. Aber ich wollte die Produktion selber fertig machen. Ich wollte sie auch selber mischen und nicht in ein Studio gehen zum Mischen.
Dann schlage ich vor, dann hören wir uns doch mal ein Stück an, dass du sozusagen uns jetzt mal live für uns spielst.
Ja, können wir machen.
Ich bräuchte mal einen Mechaniker. Mein Auto, das fährt nicht mehr. Ich bräuchte mal einen Informatiker, der checkt mir meinen Computer. Ich bräuchte mal einen Elektriker, dann ging mein Strom endlich wieder. Ich bräuchte mal einen Kloputzer, dann wäre mein Klo viel sauberer. Ich hätte gern einen Aufräumer, dann wäre hier kein Chaos mehr. Ich hätte gern einen Babysitter, dann wär ich ausgeglichener. Ich hätte gern einen Manager, dann wär ich viel berühmter. Ich hätte gern einen Techniker, dann wär mein Sound professioneller. Doch dann treff ich den Buchhalter. Und was sagt der? Wer soll das bezahlen? Wer hat zu viel Geld? Wer soll das spendieren? Nein, so läuft's nicht in der Welt. Wer soll das bezahlen? Wer gibt das denn her? Das Geld wächst nicht auf Bäumen, deswegen ist's schwer. Ich hätte gern einen Revolutionär, der macht mir die Welt gerechter. Ich hätte gern einen Politiker, dann wär ich endlich auch mal wer. Ich hätte gern einen der kauft uns dann die Häuser. Ich hätte gern einen Zauberer, der zaubert uns den Frieden her. Doch dann treff ich mein Buchhalter. Und was sagt der? Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer soll das spendieren? Nein, so läuft's nicht in der Welt. Wer soll das bezahlen? Wo kommt das denn her? Das Geld wächst nicht auf Bäumen, deswegen ist es schwer. Ich hätte gern einen Liebhaber, dann hätte ich mehr Geschlechtsverkehr. Ich hätte gern einen Clubmacher, dann wäre das Feiern billiger. Ich hätte gern einen Barkeeper, der bringt mir dann die Cocktails her. Und dann bräuchte ich mal einen Taxifahrer, der fährt mich heim nachher. Da treff ich meinen Buchhalter und ich sag zu ihm, du, das geht einfach her. Ich lass mich jetzt bezahlen, es gibt doch so viel Geld. Ich lass mir was spendieren, ja, so läuft's halt in der Welt. Ich lass mich jetzt bezahlen, die Leute geben's her. brauchen was zum Träumen, dann sind sie glücklicher. Ich lass mich jetzt bezahlen, es gibt doch so viel Geld. Ich lass mir was spendieren, ja, so läuft's halt in der Welt. Ich lass mich jetzt bezahlen, die Leute gehen fair. Ich mach was für die Armen, das macht mich glücklicher.
So, und du hast jetzt, um diese CD-Produktion auch zu finanzieren, jetzt die Möglichkeit ergriffen, da so eine Art Crowdfunding aufzurufen, oder? Was hast du da vor oder was passiert da gerade? Was machst du da?
Also ich habe das Ganze jetzt als Crowdfunding-Projekt bei Vision Bakery angemeldet quasi. Und das ist so eine Plattform, die sammelt das Geld für Filmemacher oder Künstler oder Musiker ein, die quasi eine unabhängige Finanzierung für ihre Projekte haben wollen. Und da wird das Projekt dargestellt und dann können Leute einem da Geld quasi spendieren oder schenken. Und du kannst denen auch eine Gegenleistung anbieten. In meinem Fall biete ich ihnen halt an, dass sie CDs bekommen für die Beteiligung oder ein Studio-Workshop oder einen Gitarrenunterricht oder einmal Fokü in unserem Wohnprojekt. Das wird da alles geboten. Mhm. Genau, und das habe ich jetzt letzte Woche hochgeladen und habe jetzt Zeit, noch 3 Wochen, um 1300 Apples Euro zusammenzukriegen, damit ich mich jetzt für meine CD-Produktion nicht persönlich so stark verschulden muss. Ja, und hoffe, dass das irgendwie klappt, dass ich dann darüber mir die CD finanzieren kann und das Mastern, das kostet ja auch noch was, das mache ich jetzt nicht selber.
Das ist nämlich so ein Punkt, weil ja. Du kannst nicht zwar zu Hause an den Computer sitzen und ja, einen Computer hat man schon und irgendwelche Software, da gibt's doch was. Es geht natürlich darum dann auch, dass sozusagen die letzten Schritte, die man ja nicht so oft macht als Musiker oder als Komponist, zum Beispiel das Mastern, also das genau
abstimmen. Das habe ich jetzt abgegeben, das Mastern mal. Ne? Ich master auch bei mir so fürs Internet und Bandcamp habe ich auch meine Sachen selber gemastert, aber jetzt für die CD-Produktion wollte ich das mal jemand anderen machen lassen und das macht der Ralfi Master Blaster für mich irgendwie im Nordend. Genau, da arbeiten wir dann irgendwie zusammen und und das Booklet-Layout macht eine Freundin für mich, also wir arbeiten da auch zusammen. Eigentlich wollte ich selber machen, aber sie macht es jetzt und genau, da hoffe ich jetzt auch, dass da was Schönes bei rauskommt und schaff's dann auch mal Sachen abzugeben, was aber nicht einfach für mich ist, weil ich eigentlich am liebsten alles selber mache und so selber unter Kontrolle habe.
Also du bist auch in der Situation, dass du die Musik zwar selber machst, ja, also wirklich da viel Energie und ich sag mal Herzblut reinsteckst, aber natürlich auch in der Situation bist, dass das alles Zeit kostet. Ja. Während dieser Zeit kann man keine anderen, ich sag mal, Jobs oder Berufs- oder Arbeitssachen machen. Das ist ein grundsätzliches Problem, dass man als Musiker da eigentlich schon da auch noch eigentlich erstmal noch drauflegen muss.
Also ich meine, ich habe ja angefangen mit den Slacks damals, ne, da war ich 20 und da war das ein Künstler-Exklusivvertrag mit Sony Music und da finanziert die Plattenfirma halt ganz viel vor, aber letztendlich verschuldest du dich dann halt bei der Plattenfirma oder bei irgendwelchen Majors, in dem Fall waren das Sony Music und BMG, und zahlst dann über die Zessionen und über dein Urheberrecht bei der GEMA, zahlst du das eigentlich zurück an die Firmen. Und in dem Fall lief es so, dass ich quasi mich jetzt nicht nur für die Slacks, also für diese eine Band dann da verschuldet habe, sondern dass diese Vorschüsse quasi an über deinen Namen laufen. Also du verkaufst dich an eine Plattenfirma, die investiert in dich und sagt, ja, wir machen euch reich und berühmt, dann investieren die da ganz viel Geld rein und gehst in teure, fette Studios und die machen teure Videoclips und es kostet ja auch alles. Und wenn du dann auf Tour gehst, noch mit im Vorprogramm mit irgendeiner Band gibt's ja auch keine Kohle oder wir sind auch rumgetingelt ohne Ende und haben aber damit auch meistens nur Schulden abbezahlt, ja, mit den Slacks damals. Und genau, und dann als ich bei den Slacks ausgestiegen bin, dachte ich, okay, jetzt mache ich unabhängiges Musikprojekt Lava 303. Erstmal wollte ich gar nichts aufnehmen, weil ich nicht so wusste, wie das mit den alten Verträgen ist und ob ich überhaupt irgendwas so veröffentlichen darf oder nicht. Irgendwann habe ich es aber dann doch gemacht und habe dann auch mein eigenes Label angefangen zu machen und dann schrieb mir die GEMA und hat gesagt, ja, da ist eine Künstlerin auf der CD drauf, die heißt Constanze Mali, für die wollen wir das Geld einsammeln. Und dann habe ich am Telefon gesagt zur GEMA, ja, ich bin die Constanze Mali, ich will gar nicht, dass ihr das für mich einsammelt. Und dann haben die gesagt, ja, wir sammeln das aber für die einen und außerdem sind da auch noch Zessionen drauf. Und die Zessionen ist halt das, dass das Geld, was ich dann als Label, um meine eigene Musik zu veröffentlichen, bezahle, geht dann quasi nicht an Constanze Mali, sondern an BMG oder Sony, weil die ja damals quasi das Geld in meine Ex-Band investiert hatten und in mich. Das heißt, diese Verträge, dieser Künstler-Exklusivvertrag lief jetzt eigentlich bis vor ein paar Jahren. Ich glaube, jetzt bin ich seit 3 Jahren verlagsfrei rein theoretisch. Vorher war das alles nicht so richtig geklärt. Die Zession haben wir jetzt auch geschafft, offiziell aufzuteilen, sodass nicht jetzt eine für die ganze Band abbezahlen muss. Also weil es auch blöd ist, wenn die Band sich auflöst und alle anderen machen dann andere Jobs und einer ist weiterhin kreativ, der zahlt dann den kompletten Vorschuss quasi über sein Urheberrecht zurück. Aber wie gesagt, ich bin mit Lava 303 dann eh aus der GEMA ausgetreten und erst hieß es, es ginge nicht, weil halt da Zessionen quasi noch drauf angemeldet werden. Aber irgendwie habe ich es dann geschafft, dass ich da austreten konnte irgendwie. Und seitdem ist, also Lava 303 ist ja GEMA-freie Musik und wenn ich jetzt übers Presswerk CDs machen lasse da quasi, als Playground Productions, als mein eigenes Label, dann gebe ich da meinen Namen ein, Constanze Mali, und dann muss ich keine GEMA bezahlen, weil das da nicht mehr gelistet ist. Ja, und dann habe ich ja meine anderen Produktionen, habe ich dann entweder vorfinanziert, indem ich mir Geld von meinem Vater geliehen habe, ne? Oder für eine Compilation, wir haben mal eine Kosovo-Tour gemacht, die hieß Holidays in Kosovo, das war eine Mischung aus Musik und aus Interviews mit Leuten, die wir da quasi nach dem Krieg interviewt haben, Leute, die Locals und Internationals halt. Und das hat dann zum Teil das Amt für Wissenschaft und Kunst, hatten wir einen Zuschuss dafür bekommen, netterweise, oder haben über eine Musikzeitung eine kleine, ein Fundraising Aktion gemacht, dass uns Leute Geld dazugeben für so Produktionen, also so Geschichten. Oder wenn ich, als ich mit Mani Neumeier die Lava 303 Geschichten gemacht habe, da hat es dann Captain Trip in Japan und Label 45, die haben dann Sachen finanziert. Oder mit Lava 303 habe ich auch mit dem Burg Herzberg Label schon zusammengearbeitet, dann haben die CD-Produktion finanziert, haben mir aber 200 CDs abgegeben. Danach muss ich denen halt immer CDs abkaufen, wenn ich welche verkaufen will. Und genau, so wurschtelt man sich da halt immer irgendwie so durch.
Für mich hört sich das so an, als es ein Flickenteppich ist aus vielen kleinen Stückchen, Teilchen, die da zusammenkommen. Also das jetzt nicht mal so eine einfache, klare Lösung ist. Mhm. Hier ein Vertrag, eine Firma, die bezahlen alles.
Genau, so war das früher, ne? So habe ich angefangen. Und davon habe ich mich dann natürlich gelöst oder auch jahrelang gekämpft, da rauszukommen. Und jetzt arbeite ich independent und habe natürlich mit so einem Flickenteppich zu tun, ne? Also mit so einem.
Und das heißt dann auf der anderen Seite aber auch, dass du eben auch mit vielen Leuten in Kontakt stehst und Kontakt stehen musst, um eben auch diese vielen Verbindungen überhaupt zu haben. Weil das ergibt sich ja nicht von alleine. Die kommen ja nicht alle auf dich zu und sagen, ach Conny, auch lass dich mal ein bisschen mit Geld bewerfen.
Genau, nee, also das sind alles persönliche Kontakte von Leuten, die ich auch mal persönlich getroffen habe oder wo jemand schon ein Label hatte und darüber veröffentlicht hat, weil. Also bei meiner Musik, und ich weiß auch gar nicht generell, ob das funktioniert, jetzt einfach nur eine CD wohin zu schicken und dann veröffentlicht das jemand, das funktioniert irgendwie nicht. Ich veröffentliche jetzt meine Musik so, dass ich meine CD-Produktionen selber bezahle und die CDs dann verkaufe auf Gigs und darüber das finanziere. Das ist ja auch deswegen, weswegen es sich überhaupt noch lohnt, CDs zu machen. Ansonsten ist es ja komplett out, weil die Musik wird ja heutzutage eigentlich übers Internet als Download oder einfach nur so zum Streamen quasi benutzt. Das heißt, CD-Produktion lohnt sich eigentlich für meinen Bereich hauptsächlich so im Live-Betrieb. Und ansonsten, wenn ich Digital-Releases machen will, da habe ich noch Freunde, mit denen arbeite ich zusammen, die machen Kristallin Music und das ist eigentlich eher so ein Elektro-Psychedelic-Trance-Label. Und die halt arbeiten mit einem Vertrieb zusammen, der heißt Belief. Und darüber bin ich als Sublabel angemeldet quasi, auch mit Playground Productions. Und da kann ich meine Musik halt im Internet releasen. Und dann ist es in diesen ganzen Online-Plattformen von, das ist ich, was da alles gibt, iTunes und Amazon und weiß der Kuckuck halt.
Das würde mich mal interessieren. Diese, ich sag mal, moderne Internettechnologie, diese Netzwerke, die sich selber da als soziale bezeichnen, welche Rolle spielt das denn heute für dich?
Naja, als Kontaktbasis für Fans ist natürlich sowas wie Facebook oder sowas natürlich viel mehr geeignet. Oder was war das früher? Nicht vor Facebook gab es noch so ein anderes Portal.
Für Musik, MySpace?
MySpace, ne? Damit ging es ja los. MySpace und so, das waren so die Portale, wo man quasi so seine Vernetzung vorangetrieben hat. Und Facebook ist das auch so im Prinzip. Und ansonsten benutze ich auch Bandcamp, weil das einfach eine prima Plattform ist, um als Band seine Musik zu veröffentlichen. Und genau, und als Netzwerk benutze ich meinen Internet-E-Mail-Verteiler, den ich mir quasi die letzten 15 Jahre aufgebaut habe, über diverse Geschichten halt. Und halt quasi auch über Facebook, genau. Und dann, wenn man halt live spielt und Leute trifft, dann hast du darüber halt auch Kontakte.
Ja. Wie siehst du denn da überhaupt die Möglichkeiten oder vielleicht auch ein bisschen Ausblick für Künstler, die das eher ein bisschen auf kleinere Schiene, so ein bisschen wie du machen? Ja, die sagen, wir spielen viel live, wir machen unsere eigene Musik selbstverständlich, aber die ist gar nicht unbedingt so angepasst oder in irgendeinem Sinne jetzt kommerziell, dass sie Hitparaden kompatibel ist oder so. Haben die überhaupt noch eine Chance, solche Musiker?
Es kommt darauf an, was du meinst für eine Chance, ne? Also was verstehst du unter Chance? Eine Chance, genauso in die Hitparaden zu kommen wie die anderen, weil das wollen die ja zum Teil auch gar nicht. Ja, ne? Du musst ja Lust haben, dich kommerziell zu verwerten oder verwerten zu lassen, ne? Und wenn du das gar nicht willst, dann geht dir das eigentlich so ziemlich am Arsch vorbei. Ja? Also ich glaube, man macht es halt auch, weil man es tun muss, unabhängig davon, ob es sich jetzt finanziell lohnt oder nicht. Ja? Also so ist es bei mir so, ja. Das hat jetzt vielleicht, ist es keine kommerzielle Musik, die du jetzt irgendwie in Geld umsetzen kannst oder so. Also es ist eher so, du sparst dir vielleicht deinen Psychoanalytiker oder deine Musiktherapeuten, indem du schaffst, deine Therapie für dich selber zu machen und irgendwas hast in deinem Leben, was bei dir ist. Ne? Und die Musik ist halt schon was, es verlässt einen nicht. Es ist halt immer da irgendwie. Eine prima Form der Selbsttherapie und es ist auch eine super Form der Kommunikation, in Kommunikation mit seiner Umwelt, mit den Leuten zu treten. Es ist eine Kommunikation, die über Grenzen geht. Du kannst damit Revolutionen auch auslösen, auch mit Underground-Musik, ja? Oder Bewusstsein verändern. Und der Aspekt interessiert mich am Musikmachen viel mehr, wie jetzt der kommerzielle Aspekt. Deswegen denke ich jetzt nicht so viel über irgendwelche Chancen oder sonst was nach, weil ich ja, ich meine, ich kam ja irgendwie, ich war ein kleines Küken, als ich angefangen habe, quasi in einer Band zu spielen, und da hatte ich ja mit diesen ganzen Majors zu tun, und dann habe ich für mich festgestellt, nee, das will ich gar nicht, das ist irgendwie nicht mein Film, so. Okay. Und ich muss meinen eigenen Weg finden, ja, wie ich irgendwie als Musikerin und Künstlerin leben will und mich durchbringen will und was das für ein Lifestyle ist. Und dann kommt bei mir jetzt natürlich noch mal was ganz anderes dazu, weil ich natürlich auch Familie habe und zwei Kinder und auch einfach nicht, ich kann auch nicht irgendwie ständig auf Tour sein irgendwie, ja, und damit Geld verdienen. Eigentlich als Musiker verdienst du Geld, weil du Auftritte spielst oder irgendwelche Engagements hast, und deswegen mache ich Musik in Flüchtlingseinrichtungen und in Kindergärten, weil ich hier auf lokaler Ebene einfach mein regelmäßiges Einkommen auch brauche. Und dadurch habe ich dann jetzt auf einer künstlerischen Ebene die Freiheit, meine Musik so zu produzieren, wie sie mir gefällt, und halt nicht irgendwelchen komischen kommerziellen Standards, mich da nach irgendwelchen kommerziellen Standards richten muss. Ne?
Du hast jetzt auch Lieder, die ganz klar Texte haben, die auch eine politische oder eine gesellschaftliche Position beziehen. Ist das was sich...
Nicht alle, aber manche. Ne? Manche sind auch eher, genau. Aber ich habe angefangen mit politisch, also zu singen, auch außerhalb vom Kindergarten, habe ich im Prinzip auch auf dem Occupy-Camp damals, das waren so die ersten Gehversuche, da haben wir auch angefangen, Straßenmusik zu machen. Und mit Lava 303 dann, als ich auch ein paar Vocal-Produktionen hatte, da musste ich die auch irgendwie schaffen, auf irgendeinem Gig zu spielen oder zu singen.
Dann lass uns doch mal ein Stück anhören. Du hast ja auch eins dabei. Wie war das? Der GEZ-Vollstrecker, oder wie heißt das?
Ja, der GEZ-Vollstrecker. Ich habe eine Klage laufen gegen die GEZ, weil ich nicht einsehe, dass ich 18 Euro im Monat bezahle, dafür, dass ich kein Radio und kein Fernsehen habe und nur Radio X höre, und da zahle ich meinen Beitrag schon brav irgendwie. Und da habe ich ein Lied drüber gemacht.
Der GEZ-Vollstrecker, der geht mir auf den Wecker. Statt unseren Sound zu senden, kommt er an und will mich pfänden. Fernsehen ist mir doch egal, ich hab einen YouTube-Kanal. Beitragsservice voll fatal, die Zwangsgebühr ist illegal. Fernsehen habe ich abgeschafft seit Jahren, warum soll ich denn dafür bezahlen? Normales Radio höre ich nicht, die Musik ist meistens fürchterlich. Früher gab's mal gute Leute, für Schritt und Kommerz läuft heute Da höre ich lieber die Untergrundexperten, die entsprechen meinen Werten. Was macht ihr mit dem Rundfunk nur? Es gibt so viel Fans, so viel Subkultur. Würdet ihr unsere Musik ausstrahlen, dann könnten wir die Rechnung vielleicht bezahlen. Der GEZ-Vollstrecker, der geht mir auf den Wecker. Der GEZ-Vollstrecker, der geht mir auf den Wecker. Beitragsservice voll fatal, die Zwangsgebühr ist illegal. Beitragsservice asozial, die Zwangsgebühr ist illegal. Ich bin für offene Kanäle und ich zahle meinen Beitrag bei Radio X. Arte würde ich vielleicht unterstützen, aber sonst zahle ich nichts. 5 Euro könnte ich vielleicht geben im Monat, und das ist schon viel. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, das ist doch ein super Deal. Und mit dem Rest, da mache ich dann mein eigenes Programm. Da läuft Techno, Riot, Girl und Kraut, und das hör ich wirklich laut. Der GEZ-Vollstrecker, der geht mir auf den Wecker. Statt meinen Sound zu senden, kommt er an und will mich fänden. Fernsehen ist mir doch egal, Medienterror überall. Beitragsservice asozial, die Zwangsgebühr ist illegal. Ich werde euch jetzt verklagen, ja, ich werde nicht verzagen. Ich finde es einfach ungerecht, 18 Euro für alle, da wird mir schlecht. Ich hätte auch gern von euch so viel Geld, ist doch wichtig, dass man auch mich erhält. Von was sollen wir denn leben nur? Wer finanziert die Subkultur? Wir bringen Impulse und Ideen, ja, warum werden wir so oft übersehen? Zahlt uns doch mal Beitrag, ja, und dann machen wir unser eigenes Programm. Der GEZ-Vollstrecker, der geht mir auf den Wecker. Der GEZ-Vollstrecker, der geht mir auf den Wecker. Beitragsservice voll fatal, die Zwangsgebühr ist illegal. Beitragsservice asozial, die Zwangsgebühr ist illegal. Beitragsservice scheißegal, ich mach mir meinen eigenen Kanal.
Also der GEZ-Exekutor sozusagen, der Ausführer, der Vollstrecker. Tja, die Jungs, die sind da knallhart, jeder Haushalt wird da zur Kasse gebeten.
Egal wie viel du verdienst, ne? Und ich bin ja brotlose Künstlerin, mein Sound wird halt nicht im Fernsehen und Mainstream-Fernsehen und Radio gespielt. Deswegen verdiene ich auch nicht so viel Geld und deswegen sehe ich auch nicht ein, warum ich denen so viel im Monat bezahlen soll. Die arbeiten ja auch nicht für mich, warum soll ich für die arbeiten?
Ja, knifflige Frage.
Die Subkultur, die Independent-Kunst ist ja immer mehr hinten rausgeflogen die letzten Jahre. Auch beim HR, die Sendungen, die quasi noch ein bisschen alternativ waren, wie Der Ball ist rund oder Schwarz-Weiß oder wie sie alle hießen. Ne?
So, ja, das mit den Öffentlich-Rechtlichen ist eine knifflige Frage. Ja. Kommen Sachen vor, die würdest du bei den Privaten nie sehen? Die bedienen bestimmte Sparten. Ist halt immer die Frage, welche Sparte fehlt oder welche Sparte ist zu wenig oder wer kommt vor und wer kommt nicht vor?
Es ist halt auch eine zentrale Verteilung. Ne? Also eigentlich könntest du ja auch irgendwie das Geld irgendwie, also was kriegt dann ein riesen Verwaltungsapparat, wo dann quasi so ein riesen Apparat auch finanziert wird, ne? Und irgendwie habe ich mehr so die Einstellung, dass man die Sachen auch eher so im Kleinen und von unten her finanzieren sollte und nicht so zentralistisch so ein krasses Ding, was krass viel Kohle kriegt und das dann allein entscheiden darf, wie viele Leute zum Fußball-Weltmeisterschaft fahren und dann das journalistisch begleiten und wo die alle in welchen Hotels schlafen und lecker essen gehen und pipapo. Und ich meine, das wird ja ich will ja gerne mal wissen, was die mit diesen Unsummen an Geldern machen, die die jetzt da abkassieren. Ne?
Das ist eine
Wenn
gute
ich das Gefühl
Frage.
Habe, die machen da was Sinnvolles und es fließt vielleicht wieder zurück in die an den Ort, wo die Kultur erschaffen wird, ja, in die Kulturförderung oder auch die Subkultur oder sonst was. Vielleicht hätte ich dann auch eine andere Einstellung dazu, aber so denke ich mir eigentlich nur, was wollt ihr denn eigentlich von mir, ja?
Gut, also dein Projekt, da kann man sich jetzt noch beteiligen, wenn man dich unterstützen möchte, wenn es jetzt um die CD-Produktion geht. Wo findet man das nochmal genau?
Das findet man, man gibt ein Mali macht Musik und Vision Bakery heißt die Crowdfunding-Seite. Ansonsten kommt man auch über meine Seite da drauf. Und da kann man quasi das Projekt unterstützen und mir Geld direkt überweisen. Das fließt direkt in die CD-Produktion und kann sich dann bei mir entweder auf der Release-Party eine CD abholen oder ich verschicke sie halt per Post.
Also genau, das wäre meine Frage. Du spielst auch live oder so? Wo kann man dich hören?
Genau, ich spiele dann auch mit Band und wir machen dann eine CD-Release-Party. Ich mache die auf dem Yachtclub in Frankfurt beim Hans Romanow, der netterweise mich da eingeladen hat, dass wir da spielen dürfen. Und das ist dann der 9. Juli, ein Samstag. Und also relativ früh, von zwischen 8 und 22 Uhr. Also zwischen 20 und 22 Uhr, weil danach ist da noch Partyprogramm und dann muss man auch ein bisschen gucken, weil es ja quasi draußen am Fluss ist.
Der Yachtclub, das ist so ein Ponton, wo ein Restaurant drauf ist, oder? So war das?
Ja, man kann da auch drauf essen, aber es ist eigentlich eher ein schwimmender Club.
Ah ja,
okay. Ja, ganz schön irgendwie. Da sind auch Konzerte und da wird nachts auch aufgelegt und es ist direkt am Main, man kann da auch schwimmen gehen. Es ist auf dem Sachsenhäusener Seite, da wo es Youth Hostel ist. Genau, Jugendherberge.
Ah ja. Ja, schön, dass wir uns unterhalten haben und dann schauen wir mal, was passiert.
Okay, alles klar, dankeschön. Tschüss.
How many miles I had to go, I had to flee. I took a boat to have a ride over the sea. Cause where I'm coming from, I felt like I never could return to. I felt like I never would return. How many miles I had to go to run away. Where I was born, I just felt I couldn't stay. Cause where I'm coming from, I felt like I never could belong to. I felt like I never would belong. How many miles I had to go, I had to flee. They took me on a train, nobody just asked me. Cause where I'm coming from, they told me I never could return to. They told me I never would return. I'm searching for a place, I'm searching for a land. Where I meet people who just know, who understand. I'm looking for a place I ever could belong to. Forever, forever must belong to. Forever, forever must belong. For a place, I'm searching for a land. Where I meet people who just know, who understand. I'm looking for a space I ever could belong to. Forever, forever must belong to. Forever, forever must belong. Forever. Forever, forever would belong. Forever, forever would belong.
Jo, das war das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin hier bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch, 16 Uhr, immer auf dieser Frequenz. Ihr könnt die Sendung auch nachhören auf unserer Webseite absmagazin.de. Haben wir auch alle alten Folgen archiviert und da könnt ihr euch nochmal schlau machen. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann.
ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin. Thank you.